In der heutigen Episode begrüße ich Sebastian Paul, Head of Digital Commerce bei Victorinox. Victorinox ist ein Unternehmen mit mehr als 100 Jahren Tradition. Geschichte ist daher genug da. Sebastian und sein Team haben sich daher als Ziel gesetzt, die digitale Zukunft von Victorinox voranzutreiben. Wie er das macht, hören wir in seiner Episode. Und daher herzlich willkommen, Baschi. Schön, bist du da.
Danke vielmals für die Einladung, Adi. Freut mich, dass ich da sein darf.
Ganz ein kurzes Intro habe ich gemacht. Lange Geschichte, die Victorinox hat. Und du bist eigentlich da für die Zukunft, für die digitale Zukunft. Kann man das so einfach zusammenfassen?
Ja, das kann man so zusammenfassen, ja. Das würde ich sagen. Trotz der langen Geschichte müssen wir natürlich auch die Zukunft oder in die Zukunft schauen und auch bereit sein, was kommt und den Leuten bieten, was sie wollen und auf den Kanal, wo sie auch zu uns kommen wollen.
Ja, aber ich glaube, wir kommen nachher dann noch mehr ins Detail von Victorinox. Wir haben wie immer am Anfang drei Fragen und fangen mit einer an, die gerade passend zu dem Thema ist. Welches Werkzeug, abgesehen von beiden Klingen, benutzt du an deinem Sackmesser? Darf man Sackmesser sagen oder ist das despektierlich?
Nein, ich glaube, als Schweizer aber muss man fast Sackmesser sagen. So, wir reden mehr von Multitools,
ja,
wenn wir
okay,
wegkommen vom Messerimage, weil das ja auch nicht mehr überall in den Medien etc. Messer ist manchmal negativ.
Und jetzt zu der Frage, welches Werkzeug benutzt du am meisten? Eben, sagen wir jetzt abgesehen von den grossen und kleinen Klingen vielleicht, wo fast so ein bisschen...
Also ich würde sagen, im Everyday Use ist ein Schärli und mit Kindern noch recht viel Bassetten, wenn man irgendwie eine Zecke hat und die rasch möglichst schnell rausnehmen will.
Ja, sehr gut, ja. Weil ich habe mir den gerade müssen überlegen und wäre wahrscheinlich etwa in die gleiche Richtung gegangen bei mir, genau. Wenn wir jetzt auf einen Business-Kontext kommen, da kommt man auch immer Tipps über. Was ist in dem Kontext mal nicht der beste, sondern eher so ein schlechter Tipp, der dir geblieben ist?
Ha, schlechter Tipp, das ist in der schwierig. Also ich würde sagen, schlechte Tipps sind immer, wenn man nur auf die Verkäufer selber hört und nicht die Referenzen prüft. Weil bei denen ist immer meistens alles möglich. Und wenn man dann zu früh irgendetwas unterschreibt, ist man dann plötzlich da und merkt, dass es doch nicht so einfach möglich ist. Also da haben wir sicher auch einiges gelernt und wir sind da sehr erpicht, immer einige Referenzen zu prüfen, bevor wir irgendetwas unterschreiben.
Ja. Hast denn du eben in deiner ganzen Vergangenheit eben auch schon so ein bisschen so solche Erfahrungen gemacht? Also das kann jetzt auch bei vorherigen Arbeitgeber gewesen sein oder bei der Selbstständigkeit.
Sicher. Hat es durchaus auch schon gegeben, dass es die Erwartungen höher gewesen sind, als was der geliefert worden ist.
Und die letzte Frage ist, du hast sicher auch ein Thema, das dich sehr interessiert, aber vielleicht noch nicht dazugekommen bist, im Detail einzutauchen oder zu recherchieren. Was wäre das?
Ja, ich glaube, das grosse Thema, das zurzeit alle beschäftigt, ist Artificial Intelligence und wie kann man das einsetzen, gerade auch im Textbereich und im Imagebereich, wo wir natürlich auch dran sind als eine Firma, aber in meinem Bereich auch ganz spezifisch, um Sachen verbessern, schneller zu machen.
Ja, das höre ich in letzter Zeit logischerweise natürlich öfters und ich glaube, das kommen wir nachher auch dazu, wenn es um deine aktuelle Position geht. Aber ich würde vorschlagen, wir gumpen mal ein bisschen in die Vergangenheit zurück. Was alles passiert ist, bis du zu deiner aktuellen Position bei Victorinox gekommen bist. Willst du mal anfangen, was du sagst, das hat dich in die Richtung gebracht, ob das Ausbildung, Weiterbildung, was auch immer ist. Und ich habe mir ein paar Fragen aufgeschrieben zu einzelnen Positionen, aber du kannst gerne mal starten.
Ja, ich glaube, da müssen wir sogar noch ein bisschen weiter zurückgehen. Ich glaube, das ist in meiner Primarschulzeit sind mal ein paar Kollegen oder Kollegen von meinen Eltern haben gesagt, sie hätten einen alten Computer, aber ich habe doch sicher Interesse an dem. Und dann haben sie mich gefragt und ich gesagt, ja, aber eigentlich nicht genau gewusst, wie und wo und was. Und da ist dann auch umgestanden. Und ich glaube, so habe ich so meinen ersten Berührungspunkt gehabt in dieser ganzen Digitalwelt, völlig frei und so entdeckerisch und eben ohne Zwang. Und das ist der sage jetzt mal, mein erste Touchpoint gsi. Nachher bin ich dann sicher während der Lehre ins Programmieren reingekommen. Das ist dann dort, bin ich so ein bisschen tiefer reingekommen.
Du hast Informatiker-Lehre gemacht?
Nein, oder? Ich habe eine technische Lehre gemacht, also eigentlich Polymechanik. Die letzten zwei Jahre eigentlich nur noch CNC-Maschinen programmiert.
Okay.
Ja, man hat sich dann dort so ein bisschen spezialisiert. Da haben sie gesagt, ja, du hast da ein gewisses Interesse und Talent. Es war in einer grösseren Firma, wo extrem viele verschiedene Sachen reingesehen können. Das war natürlich auch sehr wertvoll gewesen. Und dann sich dann da so in eine Richtung können spezialisieren.
Mhm.
Ja, und dann bin ich eigentlich nach der Lehre bin ich ein bisschen auf Wanderjahr gegangen, sprich auf England, um noch mein Englisch ein bisschen verbessern. Und bin dann dort mit dem neuen Social Network, dazu mal Facebook, in Kontakt gekommen. Das haben wir in der Schweiz noch nicht gekannt. Ich war recht fasziniert gewesen, was das kann. Wir hätten da nicht einfach so rein können. Wir hätten sich da irgendwie müssen über so Gruppen und wir hätten auch nur in dieser Gruppe drin sein. Als ich in die Schweiz gekommen bin, hat es das da auch schon gegeben. Auf Englisch hat aber auch eine Gruppe gegeben. Und das war eine Gruppe Schweiz gewesen. Ja, da haben wir müssen sich so zuordnen und dann haben wir bei anderen Kollegen wie nicht mehr können anschreiben.
Ja.
Und dort ist eine interessante Story. Ich habe das da mit zwei Kollegen so ein bisschen gesagt, das hat Potenzial, komm, wir machen auch etwas und so. Und dann hat es aber schon das Studi VZ auch schon gegeben, von Deutschland gekommen. Und haben gesagt, ja, was gibt es noch für eine Lücke? Und dann haben wir eigentlich dazu mal noch so das dritte, so ein Social Network gemacht für Lehrlinge.
Ja, ja.
Und das ist dann recht gut angelaufen. Und wir haben auch auf einen Sponsor gefunden, der uns da Werbung geschaltet hat, aber uns da unterstützt hat. Und gleichzeitig, ich habe dann dort so ein digitales Marketing übernommen, also auch auf diesen Kanälen natürlich, Social Media, aber auch noch klassisch, dazu mal eben AdWords, wo eigentlich auch noch niemand gekannt hat. Und dann hat man dort auch einfach ausprobiert und gemacht und dann noch die klassischen Kanäle wie PR und so, das ein bisschen gestreut. Ja, und nachher ist dann aber das Facebook auch auf Deutsch übersetzt worden und sind alle dort hin und der Winner takes it all und nachher ist dann der Aufwand zu gross gewesen und der Traffic eigentlich nicht mehr gewachsen. Und dann
trotzdem wahrscheinlich ein extremes Learning, oder? Weil die meisten lernen vielleicht mit dem sozialen Netzwerk irgendwie umzugehen und du hast gelernt, wie ist es, wenn es aufbaust und was hat es vielleicht dahinter, oder? Also, das ist schon spannend.
Extrem viel gelernt, oder? Okay, also, ich sage auch absolute Greenhorns. Also, wir haben gewusst, was oder wie wir es möchten oder wie wir es vermarkten, sondern wir sind einfach mal drauf losgegangen. Ja. Ich wusste, dass natürlich die ganze Daten im Hintergrund das Wertvolle ist. Also, wir haben gedacht, der Traffic ist das Wertvolle dazu machen und so. Aber das hat sich dann so entwickelt. Und ich glaube, so haben wir sehr viel dürfen lernen und ja, das hat mich dann auch so ein bisschen geprägt, sage ich jetzt mal. Ich habe dann nachher noch ein Studium angefangen, also klassisches Betriebswirtschaftsstudium. Aber auch dort der Fokus auf das Internationale, also International Management Economics in der Spezialisierung.
Mhm.
Ja, und auch während dem Studium habe ich dann dort also zwei, drei Firmen betreut, Webseiten, ein bisschen Marketing gemacht für die. Und wenn ich dann aus dem Studium aufgekommen bin, habe ich dann auch die genommen und habe mich dann eigentlich selbstständig gemacht, so als Einzelunternehmen. Ich musste aber schnell merken, so ganz alleine und so alles von Akquise bis zu Rechnung stellen, das ist nicht so mein Ding. Mhm. Ich würde mich lieber auf ich sage jetzt den Mittelteil fokussieren.
Ja, wirklich, also Spezialisierung ist es halt auch, oder? Weil dieses frisst natürlich halt auch von dieser Zeit, von etwas, was man vielleicht gerne macht. Oder man gibt es ab und kostet halt, oder? Das ist,
genau. Ja, das ist dann so die Frage, ob man wachsen, ob man mit anderen zusammengehen. Und da hat sich aber dann für mich die Chance auf da, bei Amplifon anzufangen. Viele werden dann wahrscheinlich oder die Amplifon nicht kennen von deinen Hörern, weil es ist, ich sage jetzt, in der ältere Zielkundschaft. Zielgruppe, ja. Es ist der grösste Wiederverkäufer von Hörgeräten oder Hearing Aids im Englisch. Und die sind global aufgestellt und ich habe mit dem Schweizer Ableger, das Subsidiary können anfangen und dort eigentlich das ganze digitale Marketing aufbauen und den ganzen Funnel klassisch verkauft, sind die Geräte immer noch in den Geschäften geworden.
Aber ich wollte sagen, es ist wahrscheinlich jetzt nicht etwas, wo da noch eine Aktion schaltest und nachher kauft sich jemand das rasch am Abend auf dem Sofa, sondern das ist wahrscheinlich eine andere Geschichte, wahrscheinlich, wenn man so etwas reinkommt.
Ja.
Also ist Brand wahrscheinlich vor allem Brandstärke oder sind dort auch Produkte im Vordergrund gestanden?
Ich sage jetzt mal, Produkt ist ein bisschen länderspezifisch. Wenn in der Schweiz Phonak, das ist natürlich auch das meistverkaufte Gerät, das war bei uns Phonak gewesen, ist sicher die Vorliebe, die man kennt, die Brands, die man kennt. Ich glaube aber, es fängt viel weiter vorne an. Es ist, wie bringst du so jemanden überhaupt in einen Laden? Oder? Und ich glaube, dort hat das erste Mal ein Umdenken stattgefunden, wo mein Vater gesagt hat, wir haben eher eine ältere Zielkundschaft, die sind nicht so auf dem Web unterwegs. Und erstens hat sich das geändert und zweitens hat man aber auch erkannt, dass meistens die im Umfeld sind, die sich aufregen, dass das sich nicht mehr gut gehört oder vielleicht sogar Kinder und so. Und das sind dann die, die eigentlich auch mal aufs Web gehen, recherchieren und das ist eigentlich das Ziel gewesen. Wie kann man da volle Funnel bespielen, bis einer einen Termin bucht im Laden.
Oder? Und du hast ja die Verantwortung für das digitale Marketing ja noch im Bereich von CRM auch noch Aufgaben gehabt, oder? Was natürlich sehr schön ineinander hineinspielt, natürlich, oder? Wenn man da einen Funnel aufbauen hat, wird man ja das wahrscheinlich auch abbilden in einem CRM-System innen, oder?
Genau. Also, das erste ist eben, dass du auch kannst, wenn jetzt ein Nika-Kunde hat, eine Beziehung mit dem aufbauen, oder? Und das zweite eben genau, dass der sich auch irgendwie kann registrieren und du hast den nachher auch und kannst mit dem eine Beziehung anfangen. Ja, das ist ganz klar das Ziel gewesen. Dazu mal auch schon, dass man da ein bisschen um das Big Tech herumkommt, also wo eigentlich immer probieren, die Googles und Facebook und Apple von dieser Welt probieren ein bisschen, eigentlich den Kundenzugang zu besitzen, dass man nicht allzu fest von denen abhängig ist.
Ja, sehr spannend, ja. Und dann hast du eben dort, ich weiss gar nicht, von der Grösse her, wie gross Amplifon in der Schweiz ist.
Die sind nicht riesig gewesen, also behaft mich nicht. Es hat natürlich der auch, aber es hat so ein HQ gehabt in der Schweiz, also das Backoffice. Mhm. Und dort ist das Marketing und so gesessen. Und da haben wir natürlich viele Verkäufer gehabt in den Läden und dem Personal. Das ist natürlich immer noch das Grosse gewesen, weil bis heute, so viel ich weiss, jetzt niemand bis jetzt geschafft, dass du das Hörgerät dann kannst daheim konfigurieren, also die medizinischen Geräte, oder? Ja. Also musst du eigentlich immer noch vor Ort sein. Und ich glaube, die Leute schätzen das nach wie vor. Das ist so fast so ein bisschen, ich sage jetzt, ein Arztbeziehung, eine Vertrauensperson, die einem das richtig einstellt und macht, oder?
Ja.
Dort sind das, ich sage jetzt mal, 20 bis 30 Leute. Also das Marketing-Team ist klein gewesen, oder? Ich bin dort fürs Digital und das CRM zuständig gewesen. Da haben wir noch jemanden fürs klassische Marketing gehabt und noch jemanden für die Messe und jemand hat das geführt. Also das ist eine ganz gute, kleine, schlagfertige Truppe gewesen.
Ja. Trotzdem hast du nicht selber Rechnungen schreiben und akquirieren. Das war natürlich trotzdem grösser als eine Einzelmaske.
Genau, ich konnte mich dort voll auf das ganze Digitale fokussieren und auf den Funnel, aber dort halt die ganze Breite, oder, von irgendwelchen Content-Marketing, wo wir Seiten aufgebaut haben, wo wir dann das Ganze auf die informative Ebene aufgegriffen haben, so direkt auch, wie können wir es auf der Webseite verbessern, dass du dich kannst registrieren, wie können wir organischen Traffic bekommen, etc., wie Paid Traffic.
Ja, und da hast ja du viel Erfahrung gehabt, wie es geht im Bereich von eben, so einem Funnel, eben, ob das jetzt in einen Shop reingeht oder ob das in einem Sales-Prozess ist und du hast dann noch ein CAS gerade in dieser Zeit auch gemacht gehabt, oder wo um Online-Shops und Sales-Management gegangen ist, oder? Wo dann, glaube ich, auch schon ein bisschen gespürt hätte, welche Richtung das dann vielleicht nachher geht, oder?
Genau. Also eben, Webseite habe ich vorher schon gemacht und bin dort dann auch fixi, sage ich jetzt mal, und der Shop, ja, das Checkout nicht. Das war mehr registriert, aber es ist der, ich sage, ich habe den, ich habe den Kurs angefangen und parallel hat sich der bei Victorinox mir die Chance geboten, die können eigentlich auch in ein kleines Team einsteigen, wo Victorinox zwar schon länger eine Webseite hatte, die haben aber gesagt, ja, wir wollen ganz klar eine Webseite und einen Shop, wo wir direct to consumer gehen und haben das aufgebaut. Und ich bin eigentlich reingekommen, wo die Seite live gegangen ist, wo sie gesagt haben, ja, jetzt müssen wir auch die ganze Klaviatur bespielen, wie wir können Traffic da hinbringen, in den verschiedenen Ländern auch, und das vorwärts treiben. Und nichtsdestotrotz hat in unserem Team jedem geholfen und ist überall involviert gewesen, bei Releases, bei Weiterentwicklungen etc. Und das habe ich auch extrem spannend gefunden.
Ja, das glaube ich, ja. Ja, und dann sind wir im 2015, eben, wo du zu der Victorinox gekommen bist, aber du hast dort verschiedene Positionen oder verschiedene Aufgaben dürfen bekleiden. Am Anfang hast du ja gestartet, eben im Online-Marketing, also Online-Marketing-Manager für Europa bist du dort zuständig gewesen. Wie hat das anders ausgesehen als das, was du vielleicht bisher schon gemacht hast, vorher? Oder ist das eigentlich, ja, ähnlich gewesen?
Ja, ich sage mal, das Ziel war ähnlich gewesen, um Leute auf die Webseite zu bringen, oder gute Leute, interessierte Leute und das Ganze, die ganzen Tools zu kennen, wie das möglich ist. Und klar, es ist ein anderes Produkt, aber ein Produkt, das ich natürlich schon als Kind kennt, also gerade Sackmesser, wo ich natürlich auch als ehemaliger Vater schon gleich
mal eins
hatte, das muss gewesen ist, und sicher sehr vertraut war, auch voll können hinter dieser Marke stehen und auch Freude gehabt, das vorwärts zu bringen. Oder? Und Europa war es so gewesen, wenn wir gesagt haben, ja, wir gehen mit diesen Shops, gehen wir zuerst mal in Europa gehen live und haben das dort gemacht. Und eben, ich bin eigentlich mehr für das Performance reingekommen. Auf der Brandseite hat es noch jemanden gegeben, der Social Media ein bisschen aufgebaut hat und so. Und da ist es eigentlich so ein bisschen parallel gelaufen. So, wenn es um Awareness-Banner war, ist das wieder bei mir einer gewesen. Ja. Und das ist dann so ein bisschen. Das
Zusammenspielen hätte es sein
können. Genau. Ja. Aber unsere Webseite war eigentlich damals im Sales angeordnet gewesen, weil die das eigentlich getrieben haben und gesagt, wir wollen jetzt auch einen D2C-Shop machen. Und in der ganzen Zeit, wo man gemerkt hat, okay, das digitale Marketing wird auch immer wichtiger. Und wir haben gesehen, ich meine, wir verkaufen in 120 Ländern, wir haben irgendwie 13 Subsidiaries und jedes Subsidiary hat wieder irgendwie einen Marketingmanager, aber es sind alles halt ein bisschen mehr Generalisten als irgendwie, die haben auch nicht jeder ein volles Team. Ja. Und wir mussten auch merken, die tun oder haben auch jeder wieder die eigene Agentur und die zu kontrollieren, das kann auch nicht jeder. Und jeder verkauft wieder so ein bisschen.
Ist ja nicht aus einem Guss natürlich, oder?
Genau.
Das ist der,
Und dort haben wir eigentlich gesagt, okay, wie können wir das besser machen? Und dann habe ich gesagt, ja, wir wollen so eine Agentur in der Firma selber aufbauen, wo wir sagen, okay, das ganze Analytics, Tools, wo man auch die Sachen managen etc., die können wir zentral haben, da haben wir auch die Daten alle zusammen. A und B können wir dort verschiedene Experten aufbauen, die auch die Subsidiaries können unterstützen können. Die haben immer noch ihre Freiheit gehabt, für ihre Strategie auszuwählen, aber sie haben uns können vertrauen und sagen, ja, wir können ihnen helfen, wir haben die richtigen Tools und plus haben wir ja, weil wir in Europa auch noch Direktjobs betrieben haben wir sehr viel Erfahrung gehabt, was kann funktionieren und was vielleicht eher weniger.
Und vielleicht auch gewisse Leitplanken vielleicht denen geben, also vielleicht, wo sind die Grenzen rechts und links zum Kreativität aus, ohne dass jetzt das ja negativ ist, oder? Sondern einfach eben, dass man vielleicht das auch ein bisschen, wie aus einem Guss wirklich kann anbieten, oder?
Genau. Und einfach sagen, die Subsidiaries könnten auch die Ausgaben für Eyeballs und Leute zu erreichen ausgeben, wenn nicht irgendwie eine Agentur und noch pitchen und managen, sondern sie könnten sagen, ich will das und brauche das Reporting und wir können sie dann eigentlich so unterstützen.
Ja.
Genau. Und nachher ist dann das dort weitergegangen, dass wir dann irgendwann gesagt haben, hey, das ist die Webseite ist toll und gut, oder? Aber also Victorinox hat nie gesagt, wir wollen nur noch D2C und ich glaube, wir haben eine lange History mit auch Wiederverkäufen, mit auch guten Beziehungen, wo man gesagt hat, also wir wollen das nicht alles kappen, sondern es muss ein gutes Miteinander auch möglich sein und muss nicht jeder unser Produkt verkaufen, aber es gibt durchaus
Haben ja doch einige. Ich habe auf eurer Webseite bei der Recherche ein bisschen geschaut, auch nur schon in Luzern. Und wir haben ja vorher gesagt, Luzern ist nicht gross. Ich glaube, irgendwie 26 irgendwie also autorisierte Shops, oder, wo eigentlich eure Produkte dürfen verkaufen. Oder? Das ist eigentlich schon eindrücklich, oder, wie, wo ihr überall erhalten sind. Plus habt ihr ja noch einen eigenen Store, oder? Habt ihr das schon lange? Das bin ich nicht ganz sicher. Ich habe das.
Ja, das hat ein bisschen vor dem Webstore angefangen. Okay, Luzern ist dann ein bisschen nachher gekommen. Ja. Also irgendwie 16, 17. Ja, und wir hatten auch noch die Strategie gehabt, dass wir an strategischen Locations auch so eine Brandstore macht. Ich sage jetzt auch aus dem Treiber raus, dass man auch die ganze Produktpalette kann miteinander zeigen kann. Und aber viele siehst du, die haben entweder Sackmesser oder auch jetzt Küchenmesser, aber wir haben ja auch noch Cover, Uhren, genau. Parfüm, also wir sind breit aufgestellt. Oder?
Ja. Genau, ich würde sagen, wir können nachher noch einen rasch durch dein Sivi durchgehen, aber jetzt, weil wir ja schon bei Victorinox angekommen sind, müssen wir, glaube ich, uns dort rasch ein bisschen umschauen. Eben, wir haben gesagt, oder, es hat viel Tradition dahinter, ich glaube, jede Schweizerin und jeder Schweizer kennt wahrscheinlich Victorinox. Das ist komisch. Oder eben, wie du gesagt hast, die meisten haben ein Sackmesser daheim sogar. Also kann ich jetzt auch nur von mir sagen, dass das sicher auch so ist, auch schon als Kind. Wie kann man sich Victorinox aber nicht jetzt als Brand vorstellen oder das, was wir alle kennen, sondern halt als Arbeitgeber? Also, du hast vorhin schon ein bisschen angesprochen, Europa, aber es geht ja noch weiter. Wie ist das aufgestellt? Was habt ihr so ein bisschen für Departments? Willst du da mal ein bisschen erzählen? Und ich kann einfach schon mal ein bisschen reingrätschen.
Ja, sicher, gern. Kann ich machen. Also, die Firma selber ist natürlich ein Familienunternehmen, in der vierten Generation geführt. Die fünfte ist auch schon im Unternehmen tätig. Also, schön. Und auch richtig verankert in Ibach oder in der Schweiz. Also dort sind die Wurzeln und die Firma steht auch noch dort, wo sie da zumal gegründet worden ist. Also das ist ganz viel Geschichte und sehr familiär. Vielleicht dazu noch eine Episode. Ich bin da zumal, was da geheißen, ja eben, wir wollen sie und wann können sie anfangen? Und ich habe gesagt, ja, schickt sie mir den Vertrag, dann kann ich kündigen und so. Und also mir gesagt, dann, ja, aber Herr Paul, bei uns zählt der Handschlag und das Wort ist noch ein Wort. Also,
okay.
Da habe ich schon mal zweimal müssen leer schlucken, weil als guter Schweizer haben wir gelernt,
dass wir erst unterschrieben
sind, auch schriftlich sein, bis wir da weitergehen. Dann hat sie eben gesagt, ja, wir machen das jetzt schon seit über 100 Jahren so. Ja. Und wegen ihnen gehen wir das auch nicht ändern. Dann müssen wir sagen, ja gut, wenn es eine Schweizer Firma gibt, wo man das wirklich kann vertrauen, dann ist es Victorinox. Ja, das ist zwar heute jetzt auch nicht mehr so, also sie haben jetzt das auch geändert, weil es halt wahrscheinlich auch alles doch ein bisschen einfacher macht, aber ich habe das auch extrem, es ist eigentlich ein Vorschuss von Vertrauen auch, oder wenn man so geht, auf die Leute zugeht und eben, da sehen wir noch das Familiäre. Die Familie wirkt auch noch mit. Eben, die ist präsent, die ist aktiv. Vielleicht noch interessant auch so ein bisschen zum Verstehen. Eben, wir sind natürlich ein klassischer Herstellerbetrieb gewesen, also eine Produktion. Mhm. Früher eben, haben wir das auf die Rampe rausgestellt und das ist abgeholt worden, sag ich jetzt mal. Und wenn mehr nachgefragt war, haben wir einfach mehr produziert. Ja. Wir haben aber nie eigentlich direkt zum Endkunden verkauft und das andere ist sicher, lange hat es auch kein Brand Department gegeben, sondern der Brand hat sich einfach über die Jahre, über die super Produkte, über Weiterempfehlung gebildet und ich glaube, das ist jetzt so, eben, den man den erkennt, also das ist schon lange vor meiner Zeit gewesen, aber dass der Brand, dass es ein richtiges Asset ist, wo man muss managen, wo man muss pflegen, wo man auch muss, dazu schauen und auch, ich sage, weiterentwickeln. Und ja, das, darum ist, ich sage jetzt, das Brand Department oder einfach das Marketing ist sicher ein jüngeres Department, ja. wenn man den ganzen Rest anschaut. Und von dort kommt es auch, dass wir so viele Wiederverkäufer hatten, oder? Weil wir eigentlich das Wiederverkäufergeschäft ist von anderen gemacht worden oder betrieben worden. Und wir haben uns eigentlich auf Produktion fokussiert. Das hat sicher eben in den letzten Jahren auch geändert, wo wir gesagt haben, ja, wir wollen eigentlich auch direkter können an Kunden treten, wir wollten das Feedback können reinholen, wir wollten eine Beziehung aufbauen und das zahlt jetzt alles halt in die Richtung ein, dass wir gesagt haben, wir machen einen Webshop, wir stärkt auch, dass die ganzen digitalen Kanäle, da wird die Zukunft wird dort stattfinden und gleichzeitig haben wir auch das ganze, der ganze Brand von viel strategischer Denken, auch mit den verschiedenen Produktkategorien, die sind früher auch als Division organisiert gewesen und ziemlich selbstständig, haben gesagt, nein, der Brand muss oben drüber starker sein und das zusammenhalten und da ist schon viel gegangen, da geht aber auch noch viel in nächster Zeit, kann ich jetzt schon sagen, also im Hintergrund auf der strategischen Ebene ist extrem geschafft wurde, extrem gut geschafft wurde. Und wir haben jetzt eigentlich die Aufgabe, das auch vorzubringen, dass dann der Endkunde das auch entsprechend sieht und erlebt und merkt.
Ja, es war sicher ein sehr, sehr schöner Wrap-up gewesen. Was ich mir in der Vorbereitung ein bisschen aufgeschrieben habe und auch ein, zwei Leute einfach gefragt im näheren Umfeld, so online gegen stationären Handel, oder? Weil, Ich habe mal ein bisschen umgefragt, ja, wer hat sich schon selber ein Victorinox, ich habe jetzt einfach vom Sackmesser eigentlich vor allem, hat sich das schon gekauft gehabt und wenn ja, wo? Und bisher ist immer so gewesen, so, die meisten haben es irgendwie als Geschenk und irgendwie ist also als Geschenk irgendwie bekommen sogar. Und die, die es selber gekauft haben, sind meistens im stationären Handel gewesen. Und ich habe jetzt eigentlich in der Vorbereitung auf die Folge habe ich eigentlich erst gemerkt, natürlich, als ich die Jobtitel gesehen habe, dass es ja auch eben den Online-Absatzmarkt gibt. Und eben ich habe eigentlich auch noch nie online mit Victorinox zugehört und habe gedacht, eben, das fände ich sehr spannend, mal mit dir über das zu reden, was so ein bisschen auch die Visionen sind, denen bei euch. Oder? Weil du hast ja gesagt, wenn wir jetzt noch einmal zurückgehen, eben, du hast angefangen als Online-Marketing-Manager, oder? Nachher bist du im Global Digital Marketing Manager gewesen. Das ist einfach dann aufs Globale rausgegangen, oder? Also, es hat einfach nicht nur Europa bezogen, oder hat es dort noch andere Punkte gegeben, die dort reingespielt haben?
Ja, ich glaube, das war schon ein Moment, wo wir gesagt haben, okay, wir bilden eigentlich vom Headquarter aus, so wie die interne Agentur, ja. Wo auch unsere alle Subsidiaries wird unterstützen, oder? Ja. Und Europa haben wir weiterhin direkt aus dem Team heraus betreut. Okay. Das ist eigentlich wie unser Markt gewesen. Also, es ist immer noch so, mehr oder weniger so aufgestellt, oder? Dass wir dort noch direkt sind. Es hilft uns natürlich auch extrem viel Learnings reinzubringen. Also, wir sind jetzt nicht irgendwie die, wo irgendwie den anderen sagen, wie es geht. Nein, wir haben in den meisten Fällen auch die Erfahrung dahinter und können durch das sicher sehr hilfreich sein.
Ja, und wenn ich dann gesehen habe, was dein Jobtitel heute ist mit dem Head of Digital Commerce, dort ist eigentlich bei mir, hat sich dann gleich die Frage gestellt, wie operativ kannst, darfst, willst du noch tätig sein oder hast du dort mehr eine Rolle eigentlich zum Visionen, Strategien vorzugeben mit deinem Team zusammen oder wie kann man sich das vorstellen, wenn man jetzt auf dich als Person schaut?
Ja, da müssen wir vielleicht noch zurückgehen und sagen, wie es zu dieser Rolle kommt.
Ja, gerne, ja. Sehr gerne.
Und das ist dann eigentlich, aber ich sage jetzt, die Webseite ist dann mehr, ich sage jetzt, sales-driven gewesen und man hat sich dort auch ambitionierte Ziele gesetzt, was auch gut und recht ist. Ich sage jetzt nur, wenn halt die Zahlen roh gewesen sind, Ende Monate, hat man natürlich, ich sage jetzt, ein bisschen mehr auf Sales fokussiert und die probiert, in den grünen Bereich wieder zu holen.
Ja.
Gleichzeitig hat aber, ich sage jetzt, Brandseite auch wollen, etwas Neues aufstellen, spielen oder etwas Neues machen oder dort ein Video. Und wenn wir das Template anpassen, dann sagen wir, ja, das müssen wir jetzt mal noch hin. hinstellen. Und dann haben wir das einfach angeschaut und gesagt, hey, ja, der Direct-to-Consumer-Shop ist wichtig und wir sehen die grossen Benefits. Wir sind aber auch gleichzeitig eine Brand-Webseite, um alle unsere, also um unsere Brand zu bilden, um auch die Leute, die unsere Brand noch nicht kennen, um den ersten Kontakt zu haben. Die ganze Experience, oder, wo wir wie UX sind und Brand-Experience. Und das ist genau so eine wichtige Rolle. Oder? Und dann haben wir gesagt, okay, komm, wir nehmen das digitale Team und das Webseiten-Team ist eigentlich dann wieder zusammengeführt worden.
Ja. Ja.
Und in dem Verlauf habe ich dann das auch dürfen übernehmen. Mhm. Ich hatte aber eine extrem gute Truppe, wo sich auch über die Jahre auch die Expertise angeeignet hat in verschiedenen Bereichen. Und dort haben wir auch gesagt, gut, das ist ja unsere Vision eben. Und wie ich schon gesagt habe, Direct-to-Consumer-Shop ist immer noch eine und ein wichtiger Part. Mhm. Und der andere ist eben genau die Brand und Brand-Experience. Da sagen jetzt alle, die einfach im Moment schauen und sagen, was ist das für eine Brand, oder? In der Schweiz kennt es jeden, aber wir sind nicht in allen Ländern gleich stark unterwegs, oder? Und ich glaube, gerade die heutige Generation, die will zuerst wissen, vertritt der Brand meine Werte, bevor sie den kaufen, oder? Das ist eine andere Generation, die will zuerst da sicher sein. Und für die, wenn wir auch die bestmöglichste Experience schaffen, dass die ihre Informationen findet. Mhm. Und natürlich hat man Freude, wenn sie gerade bei uns kaufen. Aber umso wichtiger, denke ich, ist, dass unser Brand dann top of mind bleibt. Also auch wenn sie irgendwie irgendwo reinlaufen, das muss nicht nur Sackmesse sein, es ist eine Küchenmesse, wo die Konkurrenz grösser ist, oder? Und du im Gestell stehst und nebenan ein Wüsthof ist, oder sonst irgendeine bekannte Marke, dass sie gleich noch zu unserem Messer greifen, oder? Weil sie sagen, ja, doch, das ist der Brand, den ich will, und dann nicht noch im letzten Moment überswitchen. Das muss schon als Hauptziel sein. Und in dem ganzen Zug, wo wir eigentlich die Vision ein bisschen definiert haben, haben wir auch gesagt, es gibt einen dritten Bereich. Und das ist das ganze Loyalty, wo in das CRM-Bereich geht, wo Victorinox Endconsumer-mässig dort auch noch nicht viel gemacht hat, weil man halt den Endconsumer nicht direkt angegangen ist. Und dann haben wir gesagt, das sind die drei Hauptsäulen, die wir eigentlich in meinem Team jetzt abgedeckt haben. Und da auch entsprechend in den Teams, ja. Und ich würde gerne wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Digging in the Dirt machen. Aber es sind viele Projekte, es sind viele Meetings und ich muss auch...
Viele Ansprüche sehe ich auch, oder, die bei dir also zusammenkommen oder von dir rausgehen, nehme ich an, oder?
Das ist sicher so. Und ich sage, jeder will seinen Bereich auch, jetzt nur schon meine Unterbereiche, will ich natürlich auch weiterbringen. Und wir haben dort auch so ein bisschen eigene Visionen für jeden Bereich, wo sich das hier entwickeln soll. Mhm. Gleichzeitig gibt es auch limitierte Ressourcen.
Ja.
Das meiste geht irgendwo über die Webseite. Also die Entwickler, das steuern, ist sicher nicht immer ein ganz einfacher Job.
Wenn wir jetzt gerade bei Ressourcen sind, ist gerade noch ein guter Punkt. Wie sind ihr aufgestellt? Möchtet ihr hauptsächlich könnt ihr Entwicklung oder einen Grossteil von dem Load, den ihr habt, intern lösen? Oder möchtet ihr so ein Teils-Teils, was ihr auch externe dazu nehmt?
Ja, wir haben ganz klar externe dazu. Also auch vielleicht in meinem Team, wir haben eben den Bereich Digital Marketing, da haben wir sehr viel bei uns abdeckt und sind eigentlich wie eine kleine Agentur.
Ja.
Und nachher haben wir den ganzen Webshop-Bereich, wo wir auch in Europa noch teils auch Operations haben und just das ganze Frontend, wo nicht nur Webshop betrifft, auch Brand, wo wir dann auch für Global, ich sage jetzt, updated machen und dann natürlich eng mit denen dann zusammenarbeiten, weil die gehen nicht mit allem gleichzeitig live etc. oder haben andere Ansprüche noch. Und dann das ganze, eben der ganze Bereich CRM, wo eigentlich für sich läuft, aber trotzdem mit allem wieder verknüpft ist und die Webseite oder vielleicht die Registrierung dann wieder ein Startpunkt ist und zukünftig hoffentlich auch wieder zurückkommen auf unsere Webseite. Ja, das sind so die verschiedenen Bereiche. Mhm. So sind wir so sind wir aufgestellt und wir entwickeln Zeiten. Also wir sind jetzt gerade in einem grösseren Prozess, sage ich jetzt mal. Wir haben, wo wir die neue Vision geholt haben von unserem Team, haben wir gesagt, wir wollen nicht einfach sagen, das ist gut und richtig und das machen wir, sondern wir nehmen das, was wir haben und schauen das an und sagen, wo wollen wir das wie verbessern und haben dann auch in dem Zug eigentlich ein User Experience Team aufbauen, wo wir gesagt haben, wir gehen nicht mehr einfach irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr in stille Kämmerli programmieren etwas, wie das vielleicht früher mal der Fall war und denken, wir haben jetzt den grossen Wurf und rollt es aus und merken,
ist ja im März vorbei, vielleicht genau, im schlimmsten Fall.
Genau. Ja. Und dann wirklich gesagt, wir wollen die Zahlen, die wir schon haben, plus wie können wir es testen, oder? Dann muss ich dir nicht sagen, dann bist du natürlich der grosse Experte. Aber dass wir das wirklich so aufgesetzt haben und wir haben gesagt, weiterhin, alle Ideen sind willkommen, aber die gehen jetzt zu einem Prozess durch, wo die wirklich validiert werden. Und wenn wir das Potenzial sehen, dass wir wirklich zuerst mit einem Prototyp arbeiten, den noch testen und von da weitergehen und den fangen davon ausrollen, oder? Das ist so, ich sage jetzt.
Sehr schön, finde ich. Also, aber ich höre es oft, oder, dass man sagt, so, ja, wir haben UX schon auch in der Unternehmung, ja, das denken wir schon. Aber ich finde, jetzt, so wie jetzt du den Prozess beschrieben hast, ist auch wirklich vorbildlich, oder? Dass man das nicht nur sagt, ja, wir haben Leute im Unternehmen, die können dann schon mal drauf schauen, sondern eben, dass du sagst, dort hat es auch ein Quality Gate, ohne dass man muss Angst haben, dieser Person oder dieser Abteilung etwas zu zeigen, sondern eigentlich den Vorteil dahinter sieht, dass man sagt, man holt sich ja da noch eine weitere Meinung ein.
Genau, und ich glaube, wenn wir Nein zu etwas sagen, dann wissen wir aber auch wieso. Ja. Also wir haben irgendwie eine solide Basis und können das auch argumentieren. Aber und da muss nicht jeder irgendwie Argumente zusammensuchen und sagen, ja, aber das ist Industry Standards und dann sucht er irgendwie drei Webseiten zusammen und so. Sondern wir sagen dann wirklich und wir haben dann so die Übersicht, okay, passt das zu unserem Brand und wo wir uns dann entwickeln, oder? Das ist das andere, weil wir halt schon, ich sage jetzt von Fragrance, emotionale Produkte, so sehr technische Produkte haben, alles, oder? Und das muss man natürlich auch so ein bisschen unter einen Auftritt reinzubringen, oder? Und es muss immer so ein bisschen auf alle einzahlen und für alle möglich sein. Und da gilt es, so eine gute Balance zu finden. Und das haben wir sehr gut geschafft, ich glaube, mit dem UX-Team. Und eben gleichzeitig ist auch unser Brand sehr strategisch aktiv gewesen und gesagt, ja, wie wollen wir in Zukunft kommunizieren, wo wollen wir uns hier entwickeln. Und jetzt gilt es genau, wir sind jetzt in einem Redesign von der Webseite am Arbeiten im Hintergrund und gesagt, okay, wenn wir etwas anlegen, eben wie werden wir besser von der User-Experience-Sicht, aber wie bringen wir auch gerade die neue Brand-Experience auf unsere Webseite.
Oder? Ja.
Ja. Und in dem ganzen Zug hat man sich dann auch gesagt, okay, jetzt haben wir da etwas Grossartiges und wollen das auf ausrollen. Wir haben dann gesagt, okay, ist die Technologie dahinter auch noch die richtige für die nächsten 5, vielleicht auch darüber hinaus 10 Jahre, oder glauben wir daran, dass es Zukunft ist? Und dort haben wir dann zusammen auch mit unserem IT-Department das mal noch ein bisschen genauer angeschaut und haben gesagt, ja, nein, wenn wir jetzt schon so viel investieren und so viel neu aufsetzen. Und wir sind immer noch mit einem Monolith unterwegs. Jetzt ist die Chance, das zu ändern. Und haben dann gesagt, die ganze Architektur hinten dran, und jetzt wird es vielleicht technisch gehen, aber in das
sehr
ganze Headless rein. Und haben gesagt, okay, dann stellen wir das auch neu auf. Oder? Und das ist jetzt zwei Riesenprojekte, die eigentlich zusammenlaufen.
das ist definitiv so. Weiß nicht, musst nicht beantworten, wenn es nicht darfst oder willst. Wir sind, glaube lange auf Hybris unterwegs gewesen, oder?
Genau.
Und eben jetzt haben wir einen Wechsel gemacht. Eben wenn du sagst, Headless, liegt etwas immer noch zugrunde von dort? Oder ist das eigentlich wirklich...
Also zurzeit ist es noch SAP, ja. Commerce Cloud, Hybris. Mhm. Sowohl Frontend wie Backend. Zukünftig wird es aber nur noch Commerce Engine von Hybris sein und das Frontend wird neu aufgestellt. Und im ganzen Zug haben wir auch eine interne ich sage jetzt Content-Agentur, die hat sich dann auch das CMS zugetan, wo auch der Name CMS verdient, um das auch für mehrere Kanäle zu managen. Vorher ist es über unser Web-CMS, ich sage jetzt, abgedeckt worden. Wir haben vor ein paar Jahren schon ein neues PIM aufgesetzt und eben, ich glaube, so Grundvoraussetzungen sind da und auch die Needs sind gerade da gewesen, um das, ich sage jetzt, da architektonisch neu aufzusetzen und zu sagen, das ist, wo auch die Zukunft hingeht, dass wir eben auch ein bisschen flexibler bleiben und nicht so abhängig sind von einem Tool, sondern auch mal können sagen, wenn sich etwas nicht in die Richtung entwickelt, wo wir es gerne hätten, dass man es einfacher, sage ich jetzt mal, kann auswechseln, ohne dass man sich, ich meine, jetzt ist wirklich ein grosses Projekt, wo man sich 2-3 Mal überlegt, macht man es oder nicht. Und wir dann wirklich zum Schluss gekommen sind, doch, es ist das Richtige und die Zukunft geht dorthin.
Ja, das ist eine Mammutaufgabe, wenn man gerade 2-serige Projekte natürlich hat, oder? Und wenn ich es richtig verstanden habe, ihr habt eigentlich aus dem Website-Redesign-Projekt raus dann eigentlich irgendwann ist das festgestellt, dass man das auch könnte anschauen könnte. Oder habt ihr das schon immer auf dem Radar gehabt? Oder, weil mich jetzt nur erstaunt, wenn man ja relativ weit ist mit der Webseite, dass es dann niemand gibt, der hinten dran pusht und sagt, ist jetzt egal, jetzt können wir doch zuerst mal das, was aussen, gegen aussen shiny aussieht, live stellen. Das finde ich gut, dass man sagt, so, hey, komm, Basis sauber machen, das Fundament.
Ja, also auf dem Schirm haben wir es sicher gehabt und nur noch happy sind wir auch nicht mehr gewesen, weil eben schon schwer ist gar nicht dorthin
gekommen.
Aber wir haben dann mal wirklich mit dem Frontend und jetzt auch gesagt, ja gut, wir schauen das mal an und da haben wir auch wirklich gesagt und jetzt, wo es eigentlich um die Umsetzung geht, zum sagen, was bedeutet das, wie flexibel sind wir auch in Zukunft. Wir haben auch müssen merken, dass wir einfach 80% von den Ressourcen einfach rein investieren, um sagen, das Licht abhalten, aber unser User hat eigentlich gar nicht viel gemerkt, dass etwas geht, oder? Weil das, wir haben noch so viele eigene Sachen reinprogrammiert in diesen Monolith, oder? Dass das ein Riesenteil geworden ist. Und dort haben wir einfach gesagt, ja, entweder gehen wir jetzt noch weiter, aber dann werden wir noch unflexibler, oder wir machen jetzt den Schritt. Es ist zwar für alle viel Arbeit und alle müssen jetzt ein bisschen beissen, aber ich glaube, in der Zukunft wird es für viel, viel vereinfachen.
Also und mehr. Und eben vor allem das, was du gesagt hast, oder wenn man dann Content viel einfacher streuen, eben über einen Kanal, der nachher kann verteilt werden kann. Das ist natürlich, ich glaube, Zusammenarbeit vor allem wird ja auch einfacher. Ich kann mir vorstellen, dass das wahrscheinlich auch etwas war, wo so einfach historisch gewachsen ist, oder wie meistens der Fall ist. Und dann sagt man so, das passt für jetzt, das passt für jetzt. Und irgendwann, wenn man halt 5 Jahre später, 10 Jahre später drauf schaut, denkt man, jetzt nicht mehr. Oder jetzt gibt es vielleicht auch andere Möglichkeiten. Ja,
also du sagst es genau richtig. Also, und es ist extrem viel bei uns natürlich historisch gewachsen mit so einer History.
Klar.
Tools und Zeiten, das kennen wir jetzt auch. Das andere ist natürlich ist auch das Change Management bei den User natürlich vonnöten. Ich kann jetzt das 1:1 neben Content und in ein neues CMS rein tun und gleich wieder die Silos dort innen aufbauen. Das wäre schade und darf auch nicht so sein. Aber gleich kann man auch nicht sagen, von einem Tag auf den anderen, es ist jetzt alles anders, sondern man muss da irgendwie so den Weg finden und sagen, gut, wo gehen wir jetzt oder wo fangen wir an? Und das ist jetzt sicher, ich sage jetzt mal mit der Webseite, die gesagt hat, okay, das schliessen wir als erstes an das CMS an und gehen von dort den weiter. Oder? Wir lernen jeden Tag viel dazu und auch, ich glaube, was wichtig ist, dass die Vision da ist und dass sie klar ist und dass alle wissen, in welche Richtung es geht. Oder?
Wenn wir gerade vorhin bei den Prozess gsi sind und jetzt eigentlich bei so dem Produkt oder am Shop oder die Webseiten eigentlich. Ich habe mir so überlegt gehabt, wo ich gesehen habe, was ihr ja alles anbietet. Du hast gesagt, von Sackmesser, da gibt es aber Küchenmesser, da gibt es auch Reisegepäck, sage ich jetzt mal, oder Gepäckstück, Parfüms. Das ist ja wahrscheinlich, also ich habe mir nur überlegt, wenn man jetzt verantwortlich ist für die Webseite und am Anfang hat man Sackmesser und dann kommt jemand und sagt, hey, wir haben eine neue Linie, die ist Küchenmesser. Dann denkt man so, ja, das ist tiptop, das kann man noch reinnehmen. Und nachher kommt dann jemand mit Reisegepäck und Parfüm, dann würde ich so denken, oh, okay, das ist jetzt für die Architektur von der Webseite vielleicht nicht ganz so simpel, das alles auf eine Seite zu bringen. Hast du das noch so erlebt, wo das war? Oder ist das schon ein bisschen weit schon ein bisschen vorgeherrscht? Oder beziehungsweise, wie ist das, wenn man jetzt sagt, wir bringen ein neues Produkt oder vielleicht sogar eine neue Produktlinie auf den Markt? Oder wenn kommt das zu euch? Oder wie sind die Prozesse bei euch? Ist das einfach so Produktion und ich weiss jetzt nicht, wie es bei euch heisst, irgendwie vielleicht das Product Management hat eine Idee, macht irgendwie eine Umsetzung und nachher am Schluss, wenn das eigentlich schon fast auf der, sagen wir so überspitzt, auf der Laderampe steht, kommen sie zu euch und sagen, ah ja, übrigens, das muss im Fall auch noch auf die Webseiten und in den Webshop rein. Oder wie ist das Zusammenspiel? Wie kann man sich das vorstellen?
Da sind wir zum Glück schon einen Schritt weiter, aber ich weiss, was du meinst und zum Glück kommen wir viel früher mit über oder werden auch mit einbezogen. Ja, Produktentwicklung, das ist nochmal ein völlig anderes spannendes Thema, wo man wahrscheinlich nochmal einen ganzen Podcast
das denke ich auch, ja.
können erfüllen, aber ich kann vielleicht gleich noch etwas dazu sagen.
Ja,
gerne. Aber ich noch, die haben eine riesen Fan-Community, die haben da aussen Leute, die leben unsere Brand wirklich und lieben uns auch und die reichen bei uns Ideen ein. Und das ist dann nicht einfach eine Idee und zwei Sätze, sondern es geht von ganzen CAD-Zeichnungen, die da reinkommen. Das ist eine riesige Datenbank mit tausenden Ideen, die wir jetzt da gespeichert haben. Und da haben wir auch unser IT-Department, ist ja selber in eine Transformation gegangen. Das heisst jetzt TNT. Transformation and Technology.
Okay, das ist gut. Bin ich froh.
Und auch dort gibt es eine spezielle Stelle, die sich eigentlich nur dem annimmt und sagt, hey, was kommt da rein, wie können wir das validieren und wie tun wir das bewerten und was geht eben es geht weiter und was geht schon vorher hinten raus. Also.
Das ist aber mega spannend. Ich kenne das natürlich von grösseren Firmen, die ich geschafft habe, wo es ein Ideenmanagement gehabt, wo man als Product Owner die Idee bekommen hat. Und ich meine, das sind dann alles Mitarbeiterinnen gewesen, die die Idee geschickt haben und die sind schon, sag jetzt mal, in verschiedenen Qualitätslevel gekommen, aber wie du gesagt hast, manchmal von zwei Sätzen bis, das explizit könnte man machen. Da kann ich mir vorstellen, natürlich, wenn das noch von außen kommt, von jemandem, der gar nicht weiss, was vielleicht die Leitplanken sind bei euch, ist das natürlich noch einmal spannender, eine Aussensicht drin zu haben, eben vor allem jemand, der auch Fan ist. Sehr spannend. Eben, weil das ist immer eine Frage, die ich drin habe, so das Ideenmanagement innerhalb von einer Firma. Und du hast jetzt das eigentlich schon schön vorangenommen. Ja.
Ja, also das ist so. Und den inneren Prozess haben wir auch so ähnlich, wie du beschrieben hast. Also, es können auch die Internen können einreichen. Ja. Und auch das geht durch so eine Bewertung durch, oder? Und wo man dann das auch eben weiterkommt, kann präsentieren, etc. Ich glaube, da sind wir auch auf dem richtigen Weg und eben sagen auch, wie können wir das irgendwie auch, es muss ja ganz auch noch managebar sein, und eben, du musst irgendwie einen Prozess haben, um das irgendwie können bewerten und sagen, was geht weiter, was nicht. Und ich glaube, da haben wir jetzt auch eben genau den Ansatz, auch mit mal das Testing, mal schnell einen Versuchsballon rauszulassen, mal auch eine Webseite, ein paar Leute rekrutieren, etc. Also, da geht viel noch im Hintergrund, wir arbeiten mit denen zusammen, weil wir genau auch so ein Kanal sind, wo man genau so Sachen kann machen kann.
Ja, definitiv, ja. Wenn ich jetzt noch einmal rasch irgendwie ein bisschen wieder zurückgehe ins intern noch einmal, gibt es bei euch irgendwie Methodiken oder Tools, wo du sagst, da schaffen wir danach, also nehmt jetzt einfach irgendwie so, sind ihr irgendwie agil unterwegs, habt ihr irgendwie ein anderes Vorgehensmodell? Ich habe oft schon gehört, wenn jemand so gesagt hat, nein, agil sind wir nicht unterwegs, wir haben einfach so alle zwei Wochen haben wir so ein, oder alle Woche irgendwie ein Weekly, wo am Schluss fast eigentlich auch in die Agilität reingeht. Wie ist das bei euch? Habt ihr irgendwie so ein, Sind ihr mehr im Daily-Business sind oder habt ihr auch irgendwie so ein Vorgehensmodell, das ihr dann anschafft?
Ja, da gibt es ein bisschen zu unterscheiden. Also ich glaube mal, das eine ist mein Team und wie wir zusammenarbeiten. Ja. Und ich glaube, wir sind halt alle so ein bisschen digital unterwegs und sind auch vertraut mit diesen Methoden. Und ich glaube, wir haben viel von diesen Methoden auch übernommen. Und, und einfach, ich glaube, wenn es um Softwareentwicklung geht, dann geht es voll ins Agile. Und das war ja noch eine Frage von dir vorhin. Das haben wir nicht intern, da arbeiten wir mit externen Programmierern zusammen. Und mit denen gibt es genau eben die Dailies und dann tun wir das so. Managen, aber auch innerhalb des Teams haben wir unsere Stand-ups und unsere Meeting. Und ich sage es im grösseren Rahmen, als wenn es ein grösseres Projekt ist, dann haben wir ein sehr gutes Project-Management, wo dann auch die Leute zur Verfügung stellen. Und die schauen dann so ein bisschen, was sind die besten Methoden. Und das ist ein Mix von klassisch zu agil. Also es ist nicht das eine oder das andere, sondern es kommt wirklich
aufs Projekt. Ja, es kommt wirklich darauf an. Ich finde das eben schon auch wichtig, dass man sagt, dass man jetzt klassisch Wasserfall verteufelt, finde ich eben auch nicht, bin ich auch nicht so Fan, obwohl ich jetzt seit x Jahren im Agilen drin bin, aber man muss sagen, es gibt einfach Projekte, wo sich einfach ein Wasserfallmodell auch anbietet für zum Beispiel Quality Gates oder was auch immer, wo fast einfacher ist, als vielleicht das Agile Vorgehen. Und vielleicht auch richtig ist in dem Fall, ja. Genau. Finde ich gut, ja, also genau. Dass man das so, ja, eben, dass man da auch flexibel ist und nicht irgendwie, ja, dogmatisch fast irgendwie auf einfach sein Vorgehensmodell ist, ja. Wenn ich so auf die Zeit schaue, ich kann noch so zwei Fragen, die ich immer mal einbringe. Auf was bist du stolz, unser Unternehmen gebracht zu haben? Eine kleine Frage zum Abschluss.
Ja, eine kleine Frage. Ich glaube, Es ist ein bisschen mein Denkansatz. Also ich versuche immer, auch wenn ich irgendetwas zu argumentieren, zu sagen, wieso ist das für das Business richtig? Und ich probiere, mich rauszunehmen und nicht, weil ich es will, sondern weil ich das als Fortschritt für unsere Firma sehe. Ich glaube, das hilft extrem, Diskussion auf ein anderes Level zu bringen, weil ich muss nicht meinen Standpunkt verteidigen und der andere muss nicht sein, sondern ich kann eine offene Diskussion führen, ist das wirklich das Beste fürs
Business? Und ist auch nicht persönlich, weil es sind persönliche Gegebenheiten.
Genau. Und ich bin in dem ganzen Ding bin ich natürlich, ich komme schon mehr von den Daten, von der Validierung und eben wir machen es bei uns im Team, versuchen wir es extrem. Ich frage aber auch immer, wenn ich bei anderen Sachen hinzugeholt wird und darf meine Meinung äußern, ist ja toll und gut und recht. Ich muss aber wieder sagen, ich bin da so in dieser Blase drin und ich bin in diesen Endkund. Ja. Haben wir das getestet oder können wir das testen? Oder? Ja. Und ich glaube, da habe ich schon die ein oder andere Diskussion angestoßen und auch da neue Sichtweise reingebracht, wo man jetzt in vielen anderen Sachen auch in das Testing reingeht und sagt, hey, wir wollen das wirklich zuerst validieren, dass wir wissen, dass wir mindestens eine grosse Chance haben zu gewinnen. Oder? Alles kannst du nie sagen, aber
das ist natürlich nicht.
Wie können wir das machen? Oder?
Ja, finde ich etwas sehr Schönes, oder? Und am Schluss, sage ich jetzt mal, ist wahrscheinlich so etwas zu implementieren auch mehr wert, als jetzt irgendwie, wenn man sagt, schau, der Projekterfolg ist auch schön, oder? Kann ja ein sehr erfolgreiches Projekt gewesen sein, aber wenn man eigentlich etwas implementiert, wo man tagtäglich damit schafft und dann zum Erfolg kommt, hat man wahrscheinlich etwas Langfristigeres wahrscheinlich können hinterlassen oder bauen, ja.
Definitiv. Und mich auch darauf aufbauen.
Genau.
Und ich glaube, es ist der, versuche ja einfach, dass alle auch Erfolg haben können, oder muss ich glauben. Und das macht ja mehr Spass, wenn man zusammen Erfolg haben kann und das auch zusammen feiern am Schluss.
Das sind sehr schöne Worte. Am Schluss jetzt noch, ich habe als letzte Frage, wo es jetzt um das Berufliche geht, habe ich einfach noch, wenn du sagst Erfolg, was sind denn so, ab wenn ist denn ein Erfolg, was sind so ein bisschen Vision, Ziel, wenn ich so müsste sagen, da eine würde mir gern jetzt einfach aus deiner Sicht, also im digitalen Bereich von Victorinox, da einen wetten wir eigentlich noch, das wäre schon das Ziel, dass wir da reinkommen. Also muss jetzt auch nicht im nächsten Jahr sein, sondern einfach so ein bisschen vorausgeschaut.
Ja, also wir haben die ganze Vision, ich glaube, wir machen jetzt gerade die Architektur dahinter und das neue Frontend. Und die Vision ist dann wirklich so eine Experience bieten, dass du, wenn du auf unsere Seite kommst, dass etwas bleibt, dass du mit uns kannst connecten, dass wir auch länger mit dir in Kontakt sein können, dass du ein gutes Erlebnis hast und dass du natürlich am Schluss unser Produkt kaufst und noch weiterempfehlst. Oder? Also, also haben wir natürlich schon viele, die das auch schon machen, die Fans sind von uns. Klar. Aber wir schauen uns natürlich auch, wie können wir das noch weiter pushen, weiter fördern, was gibt es für Massnahmen. Oder? Also da haben wir grosse Visionen. Ich glaube auch bezüglich Webshop, oder? Aber es ist nicht das Ziel, dass es noch einen neuen Shop gibt. Also auch da zu sagen, was können wir besser oder machen wir anders, wie alle anderen, dass wir uns auch hier können abheben. Und da sind auch zwei, drei Sachen im Hintergrund am Laufen, sind wir zum Teil jetzt auch am Testen. Okay.
Sind wir gespannt, was da kommen wird, ja, auf jeden Fall. Wenn es für dich jetzt okay ist, würde ich langsam ins Cooldown rein, so die letzten Fragen, also du hast noch etwas, was dir auf dem Herz liegt, wo mit Victorinox zusammenhängt.
Nein, passt für mich.
Schön. Beim Cooldown geht es mir immer so ein bisschen darum, wir haben jetzt dich gehört, eben was du geschäftlich für Aufgaben hast, für Verantwortungen hast. Eben, das ist sehr vielschichtig natürlich auch. Was denkst du, wenn du, also oder wie handelst du die Balance, Work-Life-Balance? Was sagt dir das, der Begriff? Wie wichtig ist dir das und vielleicht wie handelst du das auch?
Ja, also vielleicht zum sagen, ich glaube, ich bin in der belastbare Person und ich glaube, das, was ich mache, mache ich sehr gerne und mache mir einen grossen Spass. Also es gibt mir sicher schon mal das, sehr viel Energie. Ich habe auch müssen merken, man wird nicht jünger und gerade wenn man jetzt auch eine junge Familie hat, haben wir plötzlich müssen merken, gut, ich kann nicht mehr auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Und ich habe dort natürlich schon auch müssen jetzt anfangen, Prioritäten zu setzen. Und das ist jetzt ganz klar, sicher Familie kommt. Und da werden gewisse Sachen kommen. Ich sage jetzt zu kurz oder ist jetzt einfach nicht mehr der Fokus. Ja. Aber ich glaube auch, wenn ich Leute weniger sehe, dafür, wenn ich sie sehe, genieße ich es umso mehr. Und ja, viel mehr Zeit bleibt eigentlich gar nicht mehr übrig. Das ist halt so. Aber ich sage mir auch, das sind jetzt ein paar Jahre, wenn meine Kinder älter sind, dann werden die sehr schnell selbstständig, dann kommen dann einfach noch heim essen und schlafen. Aber
dann hat man sie wahrscheinlich lieber länger.
Genau, wenn ich jetzt so wie zurückschaue, man ist in einem Verein und sonst noch irgendetwas, und man selbstständig wird. Also, habe ich mir jetzt einmal sagen, ja, das ist jetzt eigentlich mein Fokus und ich probiere dort in diesem Bereich, wenn es um Work-Life-Balance geht, dann habe ich so ein bisschen meine Bereiche. Also eben, das eine ist Sportausgleich, Schlaf, Ernährung und das Ganze, ich sage jetzt Mentale. Und ich bin in allen Bereichen, probiere ich etwas zu machen. Einer ist in einem ein bisschen mehr, in der anderen ein bisschen weniger. Aber ich sage jetzt nie nicht extrem verbissen, aber ich probiere auch überall so ein Auge getroffen zu haben, wenn man sagt, jeden Tag irgendwo 1% besser zu werden, dann tut sich das über die Zeit ganz schön kumulieren.
Ja, das finde ich schön. Eben, du hast jetzt auch etwas angesprochen. Es ist am Schluss halt auch im Privaten, ist dir auch wieder eine Priorisierungsfrage oder wenn kann man, für wer, wie viel Zeit, auch wenn jetzt das sehr, sehr sachlich klingt, aber es ist ja dann eigentlich so, das, was du gesagt hast, finde ich so schön, wenn man dann Zeit nimmt für jemanden, dass man sie dann einfach umso mehr geniesst, oder? Das ist ja dann eigentlich der Vorteil von dem, anstatt überall zu sein, aber halt vielleicht mit dem Kopf noch an zwei, drei anderen Orten, das ist, bringt dann wahrscheinlich allen Beteiligten weniger, als wenn man einfach voll da ist, wenn man, wenn man dort ist.
Genau. Aber auch das habe ich zuerst müssen
lernen natürlich, das ist, realisieren. Ist nicht ein einfacher Prozess, genau. Zwei Fragen habe ich noch. Die zweitletzte Frage ist, hast du im Bereich von den Medien eine Empfehlung? Das kann im Bereich von der Musik sein, das kann ein Buch sein, das du gerade gelesen hast, vielleicht in der Ferien, Podcasts, Serien. Muss auch nicht unbedingt geschäftlichen Bezug haben, sondern kannst einfach sagen, ja, wenn du etwas hast, wo du sagst, würde ich weiterempfehlen?
Also, ich bin ein extremer Fan von Podcasts hören.
Gut.
Und von E-Books. Beides kann man während dem Autofahren konsumieren. Und darum Aber auch da, ich glaube, ich kann jetzt nicht sagen, das oder das, ja. Aber es gibt so viele extrem gute Bücher, ich glaube, für jeden Bereich. Und ich bin da auch so flexibel, dass wenn ich irgendwo das Gefühl habe, da habe ich ein Defizit oder will ich mehr wissen, dann schaue ich, was da für Bücher gibt. Und dann lade ich mir die ab und dann höre ich die. Und das ist phänomenal, was da Leute investieren, um so Bücher zu schreiben. Und du kannst das in wenigen Stunden, kannst du das Wissen eigentlich abladen. Und das Gleiche gilt für Podcasts. Ich bin da auch ein bisschen opportunistisch unterwegs. Also eben, wenn es irgendwie ein Thema gibt, wo ich mich vertiefen will, dann suche ich spezifische Podcasts dort. Rein jetzt so aus Unterhaltung höre ich jetzt noch gerne den OMR-Podcast. Geht zwar schon lange nicht mehr um Digital, aber das sind immer wieder mal ein bisschen interessante Persönlichkeiten, sage ich, wo auch spannend ist, mal so einen Lebensweg zu hören und mal zu sehen, was es da alles für Entwürfe gibt.
Ja, muss ich sagen, geht mir auch so. Ich höre sehr viel auch Interview-Podcasts allgemein. Ist vielleicht auch ein Grund, dass ich es selber jetzt da mache, weil ich einfach sehr oft denke, man kommt sehr viel mit über, wenn man den Leuten zulässt, wie sie das machen, vielleicht wieso sie das machen, was sie auch für Hintergründe haben. Und darum ist eigentlich eben mehr so, dass man so ein bisschen den ganzen Background aufzeigen will, dass man so ein bisschen sieht, okay, wie kommt man dort hin oder was sind vielleicht auch ein bisschen die Weichenstellungen gewesen. Aber es kann auch in eben Persönlichkeitsentwicklung reingehen, weil eben, wenn man solche Leute zulässt, die bei OMR sind, oder ich höre noch Hotel Matze relativ oft, wo zwar dann manchmal ein bisschen weniger Business-Kontext hat, finde ich sehr spannend, was man alles mitnehmen kann. Man nimmt ja eigentlich überall irgendetwas mit. Ob man dann einfach weiss, das will ich ganz bestimmt nicht, oder das will ich ganz bestimmt, aber es hilft ja auch schon, ja. Und die allerletzte Frage ist, wenn jemand mit dir Kontakt aufnehmen will, wie macht man das am besten?
Ich würde sagen LinkedIn, aber eine schnelle Antwort ist ja dort nicht garantiert. Es kommen halt so viele Anfragen rein. Ja, vielleicht schon noch am besten über die oder persönliche Empfehlung.
Ich tue einfach mal dein LinkedIn-Profil rein, dass man das könnte finden und wenn man ein bisschen Geduld mitbringt, das ist auch okay. Und ja, an dieser Stelle danke vielmals. Baschi, für deine Zeit. Hat mir sehr viel Spass gemacht.
Ja, danke, dass ihr kommen durfte. Sehr interessant gewesen und ja, schönen Tag noch.
Gerne.